Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann starten wir in den zweiten Tagesordnungspunkt unserer 28. Sitzung des Unterausschusses Zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln. Tagesordnungspunkt 2 ist öffentlich und wird aufgezeichnet. Die Sitzung wird aufgezeichnet, zeitversetzt dann ab 17 Uhr im Internet zu sehen sein und anschließend in der Mediathek des Bundestages auch abrufbar sein. Wir haben als Tagesordnungspunkt das Thema Rechtsstaatlichkeit als Voraussetzung für friedliche Konfliktbearbeitung. Fehlende Rechtsstaatlichkeit verhindert ein friedliches und regelbasiertes Zusammenleben. Die Bevölkerung ist bei fehlender Rechtsstaatlichkeit der Willkür staatlicher und auch krimineller Akteure ausgesetzt. Und deswegen ist Rechtsstaatlichkeit und Rechtsstaatsförderung auch so wichtig. Rechtsstaatsförderung hat dadurch einerseits eine präventive Wirkung, weil das Vertrauen in die Verwaltung aufbaut, weil es eine Justiz entwickelt, der man vertrauen kann und weil drohende Konflikte dadurch dann auf zivilem Wege und transparent und fair geklärt werden können. Auf der anderen Seite ist aber auch gerade nach einem bewaffneten Konflikt es sehr wichtig, das Vertrauen der Bevölkerung in die Institutionen wiederherzustellen. Und auch dieses ist ein wichtiger Aspekt der Rechtsstaatsförderung und hat an der Stelle übrigens auch eine wichtige Schnittstelle zur Vergangenheitsarbeit. Die Bundesrepublik engagiert sich schon seit Jahren in der Rechtsstaatsförderung. Man denke an Eulex im Kosovo, eine der größten Rechtsstaatsmissionen. Es gibt andere Beispiele über die Aufarbeitung und die Rechtsstaatsförderung, wie zum Beispiel die ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Gacaca-Gerichte in Ruanda. Und am Ende geht es immer darum, niederschwellig Interessensausgleiche, Mechanismen herbeizuführen, auch bestehende Formen vor allen Dingen des gerechten Interessensausgleichs anzuerkennen, niederschwelligen Zugang zu ermöglichen. Und immer, glaube ich, unsere Herausforderung ist natürlich dabei, immer wenn wir von Rechtsstaatsförderung sprechen, zu schauen, wie weit man eben die vor Ort bestehenden Strukturen des Interessensausgleichs berücksichtigen kann dabei und nicht das deutsche Rechtssystem einfach überzustülpen, was aus formellen Gründen ja sowieso sehr schwierig ist. Dann haben wir auch römisch-katholisches Recht, wir haben englisches Recht und dann haben wir das deutsche Recht und so weiter. Ne? Also insofern spannende Frage. Die Bundesregierung hat im Juli 2019 mit der ressortgemeinsamen Strategie zur Rechtsstaatsförderung eine Selbstverpflichtung aus den Leitlinien von 2017 erfüllt. Und wir wollen uns in dieser Sitzung mit der Umsetzung der Strategie, den bisherigen Erfolgen und vielleicht auch noch offenen Plänen auseinandersetzen. Welche Lehren sind in diese Strategie eingeflossen? Inwiefern hat sich die ressortgemeinsame Zusammenarbeit bei der Rechtsstaatsförderung inzwischen verbessert? Welche Beispiele gibt es dafür? Inwieweit spielt die Förderung von Frauen im Bereich Rechtsstaatsförderung eine Rolle? Und so weiter und so weiter. Also viele Fragen. Natürlich auch die Auswirkungen der Corona-Krise auf das deutsche Engagement im Bereich Rechtsstaatsförderung. Insofern habe ich das mal ein bisschen umrissen, worum es heute geht. Ich begrüße recht herzlich die Gäste zu diesem Tagesordnungspunkt. Wir haben einmal Dr. Tillmann Röder, Wissenschaftler an der FU Berlin im Bereich Rechtsstaatsförderung und Berater im Grundsatzreferat der Abteilung für Krisenprävention, Stabilisierung im Auswärtigen Amt zum gleichen Themenkomplex. Schön, dass Sie da sind. Wir haben Herrn Ilyas Saliba. Sie arbeiten am Global Public Policy Institute, also GPPI, zu den Themen Menschenrechte und Demokratie. Und Sie forschen am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung in der Abteilung Demokratie und Demokratisierung. Und dann haben wir seitens der Bundesregierung Herrn Ferdinand von Weihe. Sie sind Leiter der Arbeitseinheit Sicherheitssektorreform Rechtsstaatsförderung im Auswärtigen Amt. Schön, dass Sie da sind. Herr Schuldes ist, glaube ich, doch da ist er. Herr Schuldes ist auch da vom BMZ und Herr Johansen, richtig? Ja, ebenfalls vom BMZ. Frau Schmidt aus dem Auswärtigen Amt sitzt da hinten, genau. Schön verteilt. Schön, dass Sie auch dabei sind. Wir haben einen 5-minütigen Input durch das Auswärtige Amt verabredet und dann einen 7-minütigen, jeweils 7 Minuten Input durch Sie beide. zur Selbstverpflichtung und Selbstdisziplin läuft die Uhr da oben mit. Anschließend machen wir eine Fragerunde und haben dann auch unsere eigene Selbstverpflichtung, was die Uhrzeiten angeht. Aber dann können Sie das, was Sie im Eingangsstatement nicht unterbringen können, bei den Fragerunden noch mit unterbringen. Herr von Weihe, würden Sie bitte beginnen?
Sehr gerne, Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren Abgeordnete, die Zeit läuft, ich rede schnell. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir saßen ja vor ein paar Wochen schon hier gemeinsam mit dem BMZ. Da ging es um Vergangenheitsarbeit und Versöhnung, heute zur Rechtsstaatsförderung. Das sind zwei der von Ihnen angesprochenen drei Strategien. Die dritte geht ja zur Sicherheitssektorreform. Sie haben die Fragen noch mal konkretisiert. Ich gehe da direkt drauf ein bisschen in meinem Vortrag. Zu diesen beiden Themen, wie auch zur Sicherheitssektorreform, haben die beteiligten Ressorts, da sprachen Sie an, und die beteiligten Ressorts, das ist neben dem AA, das BMZ, das BMJV, also Justiz, das ist das Verteidigungsministerium und das Innenministerium, also diese fünf Ressorts gemeinsam haben diese drei Strategien geschrieben. Was haben wir dabei gelernt? Wir haben schon in diesem Schreibprozess festgestellt, dass wir teilweise von unterschiedlichen Denkpositionen ausgehen. Das ist klar, das liegt in unserem Auftrag, dem jeweiligen. Aber haben gelernt, dass wir da eine ganze Menge davon voneinander lernen können. Und in diesem Schreibprozess haben wir nicht nur voneinander gelernt in den Ressorts, sondern vor allen Dingen durch die Einbindung. Sie erinnern sich vielleicht an den Peace Lab Blog, an die Fachgespräche, an die runden Tische, also aus der Wissenschaft, aus der Politik, aus der Zivilgesellschaft haben wir eben sehr viele Inputs bekommen zu dieser Strategie oder genauer gesagt zu diesen Strategien, diesen dreien. Diese haben wir als sehr bereichernd empfunden und wollen deswegen auch das fortsetzen. Herr Röder ist sozusagen die Inkarnation, wenn man so will, dieses Zusammenwirkens von Wissenschaft und vom Ministerium, der ja bei uns eingegliedert ist mit einem weiteren Wissenschaftler zusammen, um dann konkret auch unsere Projekte noch besser zu machen und noch mehr eben den wissenschaftlichen Input reinzubringen. Aber nicht nur dadurch, sondern auch durch die Fachgespräche und die runden Tische, die wir fortsetzen, wo wir 40, 50, 60 Personen der Wissenschaftscommunity, wie man heutzutage sagt, zusammenbringen. Damit wollen wir eben das weiter voranbringen. Wir haben festgestellt, und Sie deuteten es an, dass, nachdem wir die drei Strategien geschrieben haben, es Sinn macht, dass wir eine gemeinsame AG jetzt im Fortlauf machen, die eben alle drei Themen gemeinsam behandelt, also Vergangenheitsarbeit, Sicherheitssektorreform und Rechtsstaatsförderung. Und diese AG, 2 bis 3 monatlich, tagt sie, gibt dann Impulse, also ein gemeinsamer SSR-Kurs, den wir als Ressorts aufsetzen, oder eben eine Analyse zur Rechtsstaatsförderung in Tunesien, die wir jetzt in dem Hub beauftragt haben, die dann eben mit den anderen Ressorts geteilt wird, um eben noch mehr Ressort gemeinsam zu handeln. Oder auch ganz konkrete Tandem-Projekte, wie wir sie nennen, die wir AA, BMJV in diesem Fall gemeinsam entwickeln und vorantragen. Welche Erkenntnisse flossen ein, war eine der Frage, eben gerade durch diese breite Beteiligung, so Aspekte wie gehen wir mit nichtstaatlichen Akteuren um, Sie sprachen von diesem niedrigschwelligen Zugang zurecht, nicht dieses Überstülpen von unserem Rechtssystem auf lokale, vielleicht sehr lang gewachsene Rechtstraditionen, die eben, damit bin ich beim nächsten Punkt, die Kontextsensibilität, also was ist wirklich vorhanden in dem Krisenkontext, wir behandeln ja Krisenkontexte, wie gehen wir damit um? Und tatsächlich auch noch stärker die Wirklogiken unserer eigenen Projekte zu hinterfragen. Förderung von Frauen oder 1325, ein weiterer Gedankenanstoß von Ihnen. Tatsächlich wird das standardisiert, sowohl im BMZ als auch bei uns im AA, in den Antragsformularen abgefragt, inwiefern haben die konkreten Projekte eine Relevanz für Frauen. Und damit meine ich nicht nur sozusagen als Opfer in Krisenkontexten, sondern gerade auch im Sinne von Konfliktlösung. Also wo können Frauengruppen da spezifische Beiträge leisten. Viele unserer Projekte haben auch einen ganz spezifischen Frauenzugang oder Förderung von Frauen, etwa effektiver Schutz von Frauen in Ägypten oder auch in Afghanistan, des Zugangs zu Rechten, sprachen Sie an, oder auch für afghanische Richterinnen. Welche Auswirkungen hat die Pandemie? Das ist natürlich zum einen, dass unsere Projekte wesentlich mühsamer und schwieriger umgesetzt werden konnten, das ist klar, aber auch die Erkenntnis, dass, erzähle ich Ihnen wahrscheinlich nicht viel Neues, dass eben durch die Einschränkungen, durch die Sicherheitsmaßnahmen, durch Ausgangsbeschränkungen vielfach eben auch. Die Frage ist, inwiefern hier ein Eingriff, ein übermäßiger Eingriff, ein nicht gerechtfertigter Eingriff in die Rechtsstaatlichkeit, in die Rechte der Bürger erfolgt ist. Wir haben dazu auch ganz spezielle Fachgespräche durchgeführt, um hier sich dem zu nähern. Der internationale Blick auf unsere Bemühungen, und damit komme ich schon fast zum Schluss, auch angesichts der Zeit. Wir haben relativ viel Zuspruch bekommen, eben für unseren ressortgemeinsamen Ansatz einerseits, aber auch ganz konkret für die Inhalte, die wir in dieser Strategie aufgegriffen haben. Und ich glaube, das ist wichtig zu bemerken, dass unser Ansatz eben in der Rechtsstaatsförderung eben letztendlich vor allen Dingen ein politischer Ansatz ist, weil wir ja, und das haben Sie angedeutet, eben letztendlich an politischen Problemen größtenteils ganz konkret ansetzen. Und angesichts der Zeit breche ich hier so ein bisschen kürzer. Uns ist wichtig, eben auch, Sie sprachen es vorhin auch an, das Thema Korruption anzugehen. Also zum Beispiel diese Bangalore Principles, dass wir die fördern, das macht vor allen Dingen das BMZ. Und von daher diese Selbstverpflichtung aus der Strategie heraus wollen wir eben jetzt noch stärker in unseren ganz konkreten Projekten umsetzen, sei es bei Analysen, sei es bei Krisenfrüherkennung, sei es dann eben auch beim Aufsetzen oder auch beim Evaluieren von Projekten. Vielen Dank.
Ja, schönen Dank. Das ist immer eine Herausforderung mit der Zeit, ich weiß. Aber Sie kommen ja noch reichlich dran, weil Sie nach jeder Frage dann auch eine Antwortrunde haben. Herr Dr. Röhler.
Vielen Dank, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren. Ich spreche als Wissenschaftler zu Ihnen und daher zuerst über Forschung. Zweitens werde ich mich zur internationalen Wahrnehmung deutscher Rechtsstaatsförderung und drittens zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf dieses Handlungsfeld äußern. Zur Rolle der Wissenschaft. Wirksame Rechtsstaatsförderung braucht ein wissenschaftliches Fundament. Grundlegende Fragen können die Ressourcen nicht selbst erforschen. Dies ist aber notwendig, um weitreichende Entscheidungen nicht auf der Grundlage bloßer Vermutungen zu treffen. Deswegen arbeiten im Auswärtigen Amt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von der Freien Universität. Durch unsere Einbettung in die strategische und operative Praxis des Ministeriums gelingt es, Forschungswissen in Verwaltungsprozesse einfließen zu lassen und diese zu verbessern. Ich nenne Ihnen zwei Beispiele für Fragestellungen, die wir bearbeiten. Zum einen, welche Ansätze der Rechtsstaatsförderung wirken. Wofür sollte also der Bundestag Mittel bereitstellen? Wofür sollten die Ressorts diese verwenden? Wir begleiten zum Beispiel eine umfangreiche Evaluierung, um festzustellen, ob Schulungen von Verfassungsrichterinnen und Richtern zu besseren Entscheidungen führen und dadurch die Rechtsstaatlichkeit in Ländern wie Mali oder der Ukraine gestärkt wird. Zum anderen forschen wir zur Methodik, also dazu, wie Rechtsstaatsförderung geplant und umgesetzt werden sollte. Aktuell untersuchen wir, was man über einen Kontext wissen muss, etwa über die tunesische Justiz, wenn man ihre Unabhängigkeit und Integrität stärken will. Zu dieser konkreten Frage haben wir ein Team in Tunis mit einer Analyse beauftragt. Das Ergebnis dient einerseits dem Auswärtigen Amt zur Planung neuer Vorhaben und andererseits uns, um exemplarisch zu beobachten, welche Probleme bei einer solchen Analyse auftreten können. Damit meine ich die methodischen Probleme. Auf diese Weise können wir Vorschläge für Verbesserungen entwickeln, die sich in die Praxis tatsächlich einfügen lassen. Der Forschungsbedarf ist groß und wird nur teilweise durch uns und unser Netzwerk gedeckt. In den Krisenleitlinien hat sich die Bundesregierung verpflichtet, eine Lernplattform einzurichten. Bereits seit 2016 organisiert die Freie Universität Berlin für den Nachwuchs mehrerer Ressorts, Auswärtiges Amt, BMZ, BMVG, BMI, gemeinsame Fortbildungen zu fragiler Staatlichkeit. Darin beteiligen sich genau die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die zu den relevanten Fragen auch forschen. Ich rege daher an, eine ressortgemeinsame Lern- und Forschungsplattform einzurichten, an der sich viele andere Einrichtungen beteiligen könnten, beispielsweise das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik, das eng mit dem BMZ zusammenarbeitet. Dies wird auch dazu beitragen, die Handlungsfelder der zivilen Krisenprävention, also Rechtsstaatsförderung, Transitional Justice, Sicherheitssektorreform, aber auch Demokratieförderung enger zu vernetzen und Querschnittsthemen wie Menschenrechtsschutz, Geschlechtergerechtigkeit und Antikorruption fester zu verankern. Diese stehen oft noch unverbunden nebeneinander. wenn beispielsweise Konfliktparteien miteinander verhandeln, ist nicht nur Unterstützung aus dem Bereich Friedensmediation gefragt, sondern auch juristische Beratung, etwa bei der Entwicklung einer neuen Verfassung. Das sollte von vornherein gemeinsam geplant werden. Ich komme zu zwei der internationalen Wahrnehmung deutscher Rechtsstaatsförderung. Für diese Frage halte ich die Perspektiven aus den Partnerländern für besonders interessant. Exemplarisch möchte ich Ihnen die Beobachtungen dreier Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vorstellen, die in einem Handbuch zur Rechtsstaatsförderung in wenigen Monaten erscheinen werden. Der Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, Lado Chanturia, beschreibt die deutsche Unterstützung bei der Reform des georgischen Zivilrechts in den 90er Jahren als fruchtbare Zusammenarbeit. Er begründet dies damit, dass die Rechtstraditionen beider Länder große Ähnlichkeit aufweisen. Außerdem war seine Regierung in der Lage, Reformziele zu bestimmen und selbst Reformprozesse zu steuern. Damit nennt er zwei wichtige Voraussetzungen, unter denen zum Beispiel deutsches Recht als Vorbild dienen kann, was durchaus in manchen Kontexten möglich ist. Der somalische Verfassungsrechtler Mohamed Osman Jawari, auch ein Politiker, er war bis vor einiger Zeit Parlamentspräsident, kritisiert, die internationale Gemeinschaft habe nicht berücksichtigt, wie in seinem Land politische Legitimität generiert wird. Dabei spielen Clans traditionell eine große Rolle. Westliche Akteure hätten jedoch versucht, die demokratischen Institutionen zu exportieren, die sie aus ihren eigenen Ländern kannten, und dadurch Probleme vergrößert. Eine gemeinsame Suche nach Modellen, die an die Tradition des Partnerlandes anknüpfen und zugleich internationalen Standards entsprechen, wäre ein besserer Weg gewesen. Schließlich hat die afghanische Rechtswissenschaftlerin Bahishta Zahir Hilali, ich ergänze hier noch, sie ist auch Doktorandin an der Universität Frankfurt, untersucht, was in ihrem Land unter Rechtsstaatlichkeit verstanden wird. Dort erfolgt die Beilegung von Konflikten nach Möglichkeit im Konsens, um den Frieden unter denjenigen, die weiter zusammenleben müssen, wiederherzustellen. Genau das meint die ressortgemeinsame Strategie zur Rechtsstaatsförderung mit dem Begriff Restorative Justice. Derart wertvolles Wissen muss in die Praxis einer wertebasierten Außenpolitik übertragen werden. Wir sehen an diesen drei exemplarischen Berichten, dass wissenschaftliche Analyse auch aus den Partnerländern die Erfolgsbedingungen von Rechtsstaatsförderung erfassen kann. Die Strategie weist hier an mehreren Stellen in die richtige Richtung. Gerade in fragilen Kontexten erscheint es ratsam, lokalen Akteuren, also der Zivilgesellschaft im weitesten Sinne, besser zuzuhören und sie unmittelbar in die Zusammenarbeit einzubeziehen. Das entspräche dem User-Centered Approach, den die Strategie auch ausdrücklich nennt. Noch kurz zu meinem dritten Punkt, den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Rechtsstaatsförderung, zu denen unsere Arbeitseinheit, das RSF-Hub der FU Berlin, 5 Papiere veröffentlicht hat, die Sie auch online abrufen können. Die weltweite Lage ist kritisch. Ausnahmslos alle Staaten haben auf die Pandemie reagiert, teils mit gravierenden Folgen für die Rechtsstaatlichkeit. Nach Angaben des International Center for Not-for-Profit Law von heute früh haben 94 Regierungen ganz oder teilweise einen Notstand ausgerufen, was vielfach mit Einschränkungen der Gewaltenteilung und der Menschenrechte einhergeht. Die Versammlungsfreiheit ist sogar in 146 Staaten eingeschränkt, um die Verbreitung des Virus kontrollieren zu können. Durch die Schließung von Verwaltungen und Gerichten hat sich außerdem der Zugang zu Recht für viele Menschen verringert und ein kritischer Rückstau an Fällen gebildet. Die deutschen Durchführungsorganisationen der Rechtsstaatsförderung haben die Pandemie bislang relativ gut überstanden und setzen ihre Vorhaben teilweise mit Hilfe digitaler Technologien fort. Im besten Fall kann die schwierige Situation bei ihnen als Nebeneffekt einen Innovationsschub herbeiführen. Dennoch wirkt die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft, das nachhaltige Entwicklungsziel Nummer 16 zu erreichen, erheblich zurück. Ich komme zum Ende und sage nur noch, umso wichtiger ist es nun, dass die deutsche Rechtsstaatsförderung wissenschaftlicher und innovativer wird und starke lokale Gegebenheiten, Interessen und Akteure berücksichtigt. Dies wird ihre Wirksamkeit und Nachhaltigkeit erhöhen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Röder. Jetzt Herr Saliba.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank. für die Einladung und die Möglichkeit, hier heute zu sprechen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um in meinem Input auf vier Punkte stärker einzugehen und diese im Folgenden erläutern. Erstens fachliche Begleitung der Strategieumsetzung, zweitens ressortübergreifendes Arbeiten und die Einbeziehung von Querschnittsthemen, drittens stärkere Berücksichtigung des Zugangs zu Recht und viertens das internationale Engagement für Rechtsstaatsförderung. Kommen wir zum ersten Punkt. Der ressortübergreifende Strategieprozess war grundsätzlich inklusiv und innovativ und die deutsche Fach- als auch Praxis-Community wurden in den strategischen Austausch intensiv mit eingebunden. Das war vorbildlich. Einziger Wermutstropfen bleibt ein wenig aus meiner Sicht die Eurozentriertheit der beteiligten Akteure. Hier hätte etwas mehr Diversität dem Prozess und der Strategie sicherlich nicht geschadet. Die Einbindung der Experten-Community muss nun allerdings auch bei der Umsetzung und Auswertung fortgeführt werden. Dazu im Weiteren. Meines Wissens nach gab es nach den intensiven Beratungen zu den Strategien in 2018 und 2019 keine weiteren umfangreichen fachlichen Austausch mit Vertreterinnen aus internationalen Organisationen, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Praxis zur Umsetzung dieser Strategie. Obwohl die Bundesregierung in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeitsförderungsstrategie einen intensiven Austausch mit der Fachcommunity also gesucht hat, wurde der Austausch seit der Implementierung nicht im selben Maße fortgesetzt. Dafür bräuchte es auch neue und verstetigte Formate für einen solchen Austausch. Und eventuell wäre da ein mit Personal und Budget ausgestattetes Sekretariat für den Beirat Zivile Krisenprävention ein Mittel, diesen zu verstetigen. Ebenfalls gab es bisher keine ressortübergreifenden Studien oder Evaluationen im Bereich Rechtsstaatlichkeitsförderung, die im Auftrag der Bundesregierung seit der Verabschiedung der Strategie durchgeführt wurden. Das nimmt natürlich interne Evaluationen aus, aber ressortübergreifend extern ist mir zumindest nichts bekannt. Um Anpassungen und Nachbesserungen der Strategieumsetzung frühzeitig und kontinuierlich auf den Weg zu bringen, wären solche Studien und Evaluationen aus meiner Sicht unerlässlich. Dafür sollten eben solche ressortübergreifenden Evaluationen und Monitorings durchgeführt werden, um einen Überblick über das Portfolio auch der unterschiedlichen Ressorts und der unterschiedlichen Maßnahmen der unterschiedlichen Ressorts zu erlangen. Und solche Studien sollten zeitnah stattfinden, denn diese sollten auch mit einbezogen werden in den Prozess, der ab 2025 dann startet und mit einer Überarbeitung angesetzt ist. Das bringt mich zum nächsten Punkt, ressort- und sektorübergreifende Zusammenarbeit und Einbeziehung von Querschnittsthemen. Bei den Querschnittsthemen fällt vor allem ins Auge Demokratieförderung und Menschenrechtsförderung für mich. Ich arbeite dazu natürlich auch insbesondere. Und diese beiden Themen blieben bisher im Rahmen der Strategiegebungsprozesse aller drei Strategien so ein bisschen außen vor. Und ebenfalls sind sie auch nicht in den ressortübergreifenden AG-Formaten quasi mit eingebaut. Diese Querschnittsthemen werden trotz starker Überschneidungen mit den Bereichen Rechtsstaatsförderung sowie den anderen beiden Strategiethemen innerhalb der Ressorts und auch über diese hinweg in den einzelnen Institutionen meiner Meinung nach etwas zu siloartig bearbeitet. Eine Vernetzung der Ressorts und deren Rechtsstaatlichkeitsförderungsengagement sollte auch durch länderspezifische Taskforces weiter vorangetrieben werden, wie es in der Strategie steht. Allerdings gibt es nicht für alle Schwerpunktländer der Rechtsstaatsförderung eben solche länderspezifische Taskforces, die alle Ressorts zusammenbringen, soweit mir bekannt ist. Und wie die Länderaktivitäten in Fällen, wo es keine Taskforces gibt, zwischen den Ressorts koordiniert werden, das bleibt damit etwas offen. Auch hier sollten alternative Mechanismen für die länderspezifische Ressortzusammenarbeit in diesen Themen gefunden werden. Das bringt mich dann auch zur Förderpraxis. Die ressortübergreifende Zusammenarbeit ist auch in der Förderungspraxis unerlässlich, um Möglichkeiten für Anschlussförderung und dadurch langfristiges Wirken der Partnerorganisationen und Durchführungsorganisationen zu ermöglichen. Platt gesagt, einen Rechtsstaat baut man nicht in 1 bis 3 Jahren auf. Wir brauchen hier eine engere Abstimmung und Verzahnung von Fördermechanismen aller beteiligten Ressorts, insbesondere AA, BMZ und BMJV, um langfristige Förderung zu ermöglichen. Zugang zu Recht. Die Corona-Pandemie hat, wie bereits erwähnt wurde, in einer Vielzahl von Staaten zur Untergrabung von Rechtsstaatlichkeit geführt. Ich möchte darauf gar nicht weiter eingehen, sondern teile da die Ansichten, die bereits genannt wurden. Weshalb das Engagement Deutschlands und Europas im Bereich Rechtsstaatsförderung in den nächsten Jahren umso wichtiger ist, insbesondere in Staaten, in denen messbare Rückschritte in der Rechtsstaatlichkeit im Kontext der Pandemie feststellbar sind, sollten Schwerpunkte der Rechtsstaatsförderungsmaßnahmen der Bundesregierung gelegt werden. Wir müssen jetzt und in den kommenden Jahren mehr in Rechtsstaatsförderung investieren, nicht weniger, um die eben genannten Negativtrends etwas entgegenzusetzen. Durch die Pandemie ist insbesondere der Zugang zu Recht aufgrund nicht tagender Gerichte an vielen Orten erschwert. Daher sollte der Zugang zum Rechtsweg in den Fokus deutscher Rechtsstaatsförderung gerückt werden. In der Ressortstrategie der Bundesregierung ist der Zugang zu Recht bereits als zentraler Baustein identifiziert. Allerdings ist die Rechtsstaatsförderungspraxis der Bundesregierung nach wie vor primär auf staatliche Institutionen fokussiert. Um den Zugang zum Recht jedoch zu erhöhen, sollten auch andere Akteure stärker in den Blick genommen werden. Denn der Zugang zu Recht hängt nicht ausschließlich an den Kapazitäten von Gerichten und Behörden, sondern eben auch an denen von Organisationen und Individuen, die vor Gericht ziehen wollen. In diesem Zusammenhang ist eine stärkere Förderung nicht staatlicher Akteure und nicht deutscher Akteure aus Zivilgesellschaft wie lokale Menschenrechtsorganisationen und Anwaltsorganisationen mit dem Ziel, deren Fähigkeit, Rechtsmittel einzulegen, zu stärken und dadurch den Zugang zu Recht zu erhöhen, sinnvoll. Das bringt mich zum letzten Punkt, das internationale Engagement. Deutschland ist erst kürzlich der Pathfinder-Initiative beigetreten. Die darin verbundenen Staaten arbeiten auf Grundlage eines gemeinsamen Verständnisses der SDG 16+ zu Rechtsstaatlichkeit. Sich in dieser Gruppe von gleichgesinnten Staaten stärker einzubringen und diese auch zu nutzen für etwa gemeinsame Statements in UN-Gremien oder G-Formaten wie G20 und G7, kann dazu beitragen, die Agenda der Initiative zu Rechtsstaatlichkeit und dem SDG 16+ internationaler und auf internationaler und multilateraler Ebene weiter voranzubringen. Die Bundesregierung sollte, wie in der Rechtsstaatsförderungsstrategie erwähnt, die deutsche Beteiligung an Rechtsstaatskomponenten in internationalen Missionen weiter ausbauen. Und dafür sollte auch ein erhöhter finanzieller Rahmen für die Sekundierung deutscher Expertinnen, zum Beispiel durch das CIF, dadurch die Basis gelegt werden. Über die Mittel hinaus wäre eine strategischere Ausrichtung der Entsende- und Sekundierungspraxis sinnvoll, um gut ausgebildetes deutsches Personal gezielt in relevante Positionen im Bereich Rechtsstaatsförderung zu fördern. Um mehr deutsches Fachpersonal für Rechtsstaatlichkeitsförderungsrollen in internationalen Missionen zu gewinnen, muss auch in die Aus- und Weiterbildung deutscher Expertinnen durch das CIF oder andere Akteure investiert werden. Dafür wäre auch eine Erhöhung des institutionellen Budgets solcher Institutionen denkbar. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt auf die Diskussion.
Ja, vielen Dank für Ihre drei Inputs. Wir schließen jetzt mit unserer Fragerunde an und ich habe die Bitte an den Kollegen und die Kolleginnen, dass Sie mal Ihre Fragen, die Sie stellen, auch sagen, an wen sich die Fragen richten, damit nicht immer alle drei dann auf alle Fragen antworten, weil das dann zeitlich am Ende, auch wenn wir jetzt zwei Fraktionen weniger sind, heute hier auch wieder eng wird. Also bitte, an wen richten sich die Fragen? Und wir haben uns selbst auferlegt, 2 Minuten. Herr Grübel.
Ja, dann fange ich mal an und frage einmal das Auswärtige Amt, Herr von Weihe und Herrn Röder. Grau, lieber Freund, ist alle Theorie und grün des Lebens goldener Baum, habe ich mal in der Schule auswendig gelernt. Also ganz konkret, was machen wir und welche Wirkung erreichen wir zum Beispiel im Kosovo oder am Beispiel Irak, insbesondere das vom IS befreite Gebiet, Ninive-Ebene, Stadt Mosul oder Nigeria. Und eine zweite Frage, welche Position haben wir in Ländern, in denen religiöses Recht gilt, also wo das ganz offizielles Recht ist, zum Beispiel Scharia-Strafrecht, Scharia-Familienrecht, Scharia-Erbrecht?
Herr von Weihe, wollen Sie starten?
Gerne, ich... Achso, ich habe 2 Minuten. Oder wir haben 2 Minuten.
Also 2 Minuten sind für uns und Sie können dann in Ruhe antworten. Aber wenn es dann irgendwie einen halben Stunden Vortrag wird, dann werde ich irgendwann einschränken. Zeit überlasse ich Ihnen jetzt. Ja. Die läuft jetzt gut. Nicht mit die Uhr.
Was konkret erreichen wir? Ich nehme zwei Beispiele, wo ich glaube, dass gerade das Auswärtige Amt, ich sagte, für uns ist Rechtsstaatsförderung im hohen Sinne auch politisch. Also für uns ist der Schwerpunkt, ich mache gerne das Beispiel, gerade weil wir auch mit mehreren Ressorts eben in diesem Thema sind, für uns ist jetzt nicht die lang andauernde Richterfortbildung oder grundständige Juristenausbildung der Fokus unserer konkreten Arbeit im Auswärtigen Amt. Aber wo kommen wir ganz konkret ins Spiel? Bei uns geht es zum Beispiel um Verfassungsberatung, also nach einem Konflikt, Sie hatten es auch gerade angedeutet, Herr Vorsitzender, im Eingangsstatement, nach einem Konflikt oder auch um Konflikte zu entschärfen. Also was mache ich, wo berate ich? Wir beraten zum Beispiel ganz konkret mit der Max-Planck-Stiftung in solchen Verfassungsänderungen. Ich will vielleicht jetzt nicht auf die, weil wir auch aufzeichnen, vielleicht nicht auf die konkreten laufenden Vorhaben eingehen. Wo können wir da beraten? Also jetzt nicht wir sozusagen als Staat, sondern wir machen das ja alles mit Implementierern, mit Profis, eben gerade auch, um das Lokale stark aufzunehmen. Wo können wir da beraten, um eben von vornherein, sagen wir mal, eine inklusive Verfassung zu nehmen, der nicht gleich schon wieder den Keim in sich trägt für künftige Auseinandersetzungen. Das betrifft gerade auch ehemalige Konfliktparteien, seien es religiöse, seien es ethnische, seien es periphere Randgruppen, also eben auch Zentrum versus Peripherie in einem Staat, um hier eben von vornherein alle einzubinden. Was konkret erreichen wir? Also wie messen wir unsere Wirkung? Es kam ja auch gerade der Punkt mit der Evaluierung. Es laufen zurzeit Evaluierungen. Sie hatten den Punkt gemacht, ressortübergreifende Evaluierung. Ich gebe zu, das machen wir noch vielleicht nicht in der Rechtsstaatsförderung. Das machen wir im Bereich der Sicherheitssektorreform, wo wir gerade eine Evaluierung, externe Evaluierung mit 4 Ressorts machen. Wir machen im Bereich der Rechtsstaatsförderung eben externe Evaluierung, um das zu messen. Das ist natürlich extrem schwierig, das gebe ich zu. Aber gerade natürlich im Bereich von Verfassungsberatung kann man das durchaus sehen, wie unsere Beratung da konkret auch wirkt.
Dr. Röder?
Ja, danke. Ich ergänze gern. Zu dem Beispiel Kosovo, das Sie genannt haben, fällt mir auch ein Beitrag eines Wissenschaftlers aus dem Land ein, ein Herr Dr. Muharemi, der auch in dem für dasselbe Handbuch geschrieben hat. Und der berichtet, dass dort ein großes Problem darin steht, dass dort Geber aus verschiedenen Ländern in Konkurrenz getreten sind, sodass das Zivil- und Handelsrecht, wenn ich das recht entsinne, kontinentaleuropäisch geprägt ist, die Verwaltungsordnung britisch, andere Elemente sind, sagen wir mal, rein französisch oder US-amerikanisch geprägt. Und er beschreibt, wie das die Probleme eigentlich vergrößert hat. Er schrieb außerdem, dass es eine Zeit gab, in der man gerne eine Zivilrechtsordnung gehabt hätte nach deutschem Vorbild. Das hätten aber EU-Akteure nicht so unterstützt und das im Ergebnis abgelehnt. Und er sagte, für uns wäre es besser gewesen, hätte man eine bilaterale Zusammenarbeit gehabt. Wir können nur ex post solche Fälle anschauen und sagen, gut, das gibt vielleicht Situationen, in denen zu viele Akteure vorhanden sind. Man muss nicht in jeder Arena sich bewegen. Es gibt vielleicht auch Situationen, in denen man erkennen kann, dass die bilaterale Zusammenarbeit der multilateralen überlegen ist und schauen, wie man da zum Zuge kommen kann. Also das fällt mir gerade bei dem sehr schwierigen Beispiel Kosovo ein. Bei dem anderen Aspekt des religiösen Rechtes denke ich an Afghanistan, ein Land, in dem ich viel auch gewesen bin und gearbeitet habe. Und da ist das religiöse Recht natürlich sehr prägend. Das ist ja offensichtlich. Aber nicht nur das religiöse Recht, sondern auch verschiedene Formen der traditionellen Streitbeilegung über Shuras und Jirgas, also Ältestenräte. Das haben Sie vermutlich auch schon mal in verschiedener Form gehört. Wie kann man damit umgehen? Zum einen ist ein Verfassungsprozess dort sehr wichtig und der ist eigentlich in einer interessanten Weise verlaufen. Das Ergebnis ist, dass die Verfassung einerseits sagt, Regelungen der Gesetze dürfen gegen bestimmte Grundsätze des Islam nicht widersprechen. Andererseits sagt die Verfassung, Menschenrechte sind einzuhalten und das Völkerrecht. Das heißt, man hat da so ein bisschen immer die Quadratur des Kreises. Man muss immer wieder im Parlament und in der Gesetzgebung schauen, wie man da einen Ausgleich finden kann. Wie kann man dem Land da helfen? Indem man zum Beispiel nicht Expertinnen und Experten aus nicht muslimischen, sondern gerade aus muslimischen Ländern, und zwar moderaten Ländern, einlädt, dort zu beraten. Also zum Beispiel aus Marokko und ähnlichen Ländern, die bereits für ihre Länder möglicherweise Lösungen gefunden haben, die mit Grundideen des Islam, aber auch mit Menschenrechten vereinbar sind. So ist eben eine ständige Suche, statt ein Schwarz-Weiß-Bild zu zeichnen und sagen, entweder arbeiten wir ganz im Kontext oder wir ziehen uns ganz heraus. Außerdem geht es ja um Rechtsstaatsförderung, Rechtsstaatlichkeit. Nach unserem Verständnis ist nicht nur Gewaltenteilung. Wir würden auch immer als Deutsche sagen, das umfasst auch Grundrechte. Und wir wollen ja dort etwas erreichen. Wir im Amerikanischen sagt man preaching to the converted. Wir wollen nicht mit Leuten den Kontakt und den Austausch nur suchen, die bereits so denken, sondern gerade in dem Kontext ist es wertvoll, Ideen versuchen zu vermitteln und auch zu zeigen, was für Verpflichtungen das Land eingegangen ist, indem es bestimmte Menschenrechtskataloge ratifiziert hat. Das führt mich zu dem Umgang mit den Partnern, gerade in solchen schwierigen Szenarien. Somalia, Libyen wären ähnliche, die sehr religiös geprägt sind. Jemen ist ein weiteres Beispiel. Ich glaube, dass hier Dialoge zum Einstieg sehr wichtig sind. Das heißt, man sollte vielleicht nicht immer oder nicht typischerweise zuerst kommen und sagen, wir haben hier bestimmte Lösungen und bieten euch jetzt Schulung an, sondern erst mal in Dialog treten kann hilfreich sein, um das andere Rechtsverständnis, um normative Ideen zu verstehen und dann überzugehen zu einer weiteren Zusammenarbeit. Natürlich gibt es rote Linien, die man ziehen muss, wenn ganz offensichtlich ist, dass Akteure dezidiert sich gegen, also keine Bereitschaft zeigen, überhaupt darüber nachzudenken, wie man Kompromisse finden kann, in denen Menschenrechte zum Recht kommen, Frauenrechte zum Recht kommen einerseits, aber auch Traditionen beibehalten werden, dann kann eine Zusammenarbeit kaum fruchtbar sein. Aber ich kann gerade aus den Beispielen Afghanistan und Pakistan sagen, wo ich selbst beteiligt war an der Entwicklung von Dialogen innerhalb der Gesellschaften, dass auch das lohnt. Man muss nicht immer mit der eigenen Sichtweise kommen, man kann auch Akteure in Ländern, die ja oft sehr zerrissen sind in ihren Gesellschaften, auf einen Tisch bringen und dort moderieren. Das sind mögliche hilfreiche Ansätze. Zur Wirksamkeit nur ganz kurz. Schwer zu bemessen nach Kriterien, nach Indikatoren. Da arbeiten viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dran. Manchmal kann man es halt deutlicher sehen, dass sich bestimmte Veränderungen zum Beispiel durch die Einführung eines Gesetzes, zu dem man beraten hat, und eine sichtbare Anwendung des Gesetzes vor Gerichten durch Anwälte, Anwältinnen feststellen lässt. In anderen Fällen ist das sehr, sehr schwer zu quantifizieren.
Schönen Dank für die Antwort. Jetzt Frau Dr. de Ridder.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir haben vielleicht eine ganz kurze Vorbemerkung. Wir haben verstanden, Sie brauchen auf jeden Fall mehr Ressourcen für Forschung und Evaluation. Ich glaube, das ist schon angekommen. Lassen Sie mich aber noch mal im Detail fragen. Meine Fragen richten sich zum einen an Herrn Röder, zum anderen an Herrn Saliba. Ich würde Sie gerne, Herr Röder, fragen, das Verhältnis von Rechtsstaatlichkeit und Capacity Building. Wie sehen Sie das und was sind eigentlich die ersten Schritte, die es dann, wir sind ja auch für Postkonfliktstaaten zuständig, was sind eigentlich die ersten Schritte, die es zu tun und vor allem auch zu alimentieren gilt? Und wo sehen Sie da, das habe ich ein bisschen vermisst in allen drei Vorträgen, die Rolle der Parlamente und uns, von uns als Parlamentarierinnen und Parlamentariern? Ich würde gerne noch andocken und insbesondere da fragen, gibt es nicht für die Kultursensibilität, lieber Herr Röder, und ich hätte gar nichts dagegen, wenn Sie da auf Afghanistan rekurrieren, für die Kultursensibilität oder die Kontextbedingungen, so hat es Herr von Weil genannt, gibt es nicht auch Limitierungen und Grenzen, insbesondere wenn es um Gleichstellung, um Frauenrechte oder die Rechte von LGBTIQ geht, die man stärker berücksichtigen muss. Also bei allem Verständnis für Differenzen von Rechtsnormen habe ich immer die Erfahrung gemacht, es geht auch um die Wiederherstellung von Gerechtigkeitsempfinden und die Ahndung und Bestrafung. Ich will nicht auf den Gerichtshof in Den Haag verweisen, aber die tun ja ein solches. Wo sehen Sie da Chancen und Möglichkeiten? Herrn Saliba möchte ich noch fragen, ich kenne das aus der Praxis, ich war ja mal Unternehmensberaterin, Plan, Check, Do, Act. Das ist sozusagen der Zirkulus, der sich immer wiederholt. Wie kann man denn, weil Sie über Qualifizierung gesprochen haben, gesprochen haben, darauf adäquat vorbereiten? Und brauchen wir nicht auch, jetzt komme ich wieder auf das Auswärtige Amt, aber auch das BMZ oder gar andere Ressorts, brauchen wir nicht mehr Kohärenzkompetenz, die möglicherweise gerade in dieser regionalspezifischen Qualifizierung liegt? Haben wir genug regionalspezifisches Wissen, um gerade solche Kultursensibilitäten oder deren Grenzen auch aufnehmen zu können? Ich denke, das insbesondere vor dem Hintergrund des Do-No-Harm-Ansatzes. Vielen Dank.
Ja, schönen Dank. Herr Dr. Röder, wollen Sie starten?
Gerne. Ja, danke für die sehr fachlich qualifizierten Fragen. Also Kapazitätenaufbau, Capacity Building ist ein Instrument von vielen. Man kann Dialoge betreiben, man kann in Twinning-Programme aufsetzen, man kann zur Verfassung beraten. Kapazitätenaufbau ist ja die Schulung von Personal meistens in Institutionen. Das würde ich also einfach als eins unter vielen Instrumenten betrachten. Ob man das einsetzt, mit welchen ersten Schritten man herangeht, das ist eine andere Frage. Aus meiner Sicht wäre der erste Schritt immer zu überlegen, welche Interessen hat Deutschland, welche Ziele will Deutschland in dem Land erreichen und welche Interessen hat das dortige Land oder die legitimen Vertreter, Vertreterinnen der Bevölkerung. Da muss man eine Überschneidung finden. Wenn man das nicht findet, kommt man in Schwierigkeiten schon mal ganz grundsätzlich. Das ist, glaube ich, recht klar. Wenn man das erkennt und dann sagt, wir können auch im Bereich Rechtsstaatsförderung hier gemeinsame Ziele wie Stabilisierung oder Demokratieförderung oder Menschenrechtsschutz erreichen, dann wird man zu den, sagen wir, den operativen Schritten zügig kommen können. Das mag in einem Fall die Beratung zu einer neuen Verfassung sein, wo man sagt, hier könnt ihr noch rechtsvergleichende Expertise einbringen. Wie kann man denn ein Wahlsystem zum Beispiel ausgestalten? In einem anderen Fall wird gesagt werden, wir haben das Problem, dass Bürger und Bürgerinnen gegenüber der Verwaltung rechtlos sind. Wir müssen eine Verwaltungsgerichtsbarkeit entwickeln und Ähnliches. Das wird dann kommen. Aber ich glaube, diese schrittvolle Folge ist sehr wichtig, der politisch-strategischen Zielsetzung, die abgeglichen werden muss mit den Vorstellungen im jeweiligen Land. Und dann kommen die operativen und so weiter. Die Rolle der Parlamente, ich freue mich, dass Sie das ansprechen, weil ich mich gerade damit befasst habe, nämlich mit dem Verhältnis von Demokratieförderung und Rechtsstaatsförderung, die ein interessantes Verhältnis haben. Zum einen haben wir immer wieder Projekte der Demokratieförderung, in denen die Rechtsstaatsförderung zurücktritt und ein Handlungsfeld, ein Instrument, ein Weg zum Ziel ist. Zum Beispiel, wenn in Verfassungen das Demokratieprinzip ausgearbeitet wird in einzelnen Vorschriften. Zum Beispiel, wenn zum Wahlrecht, zum Parlamentsrecht, zum Parteienrecht gearbeitet wird. Da gibt es eine ganze Menge Aspekte, wo die beiden Themen übereinstimmen. Das eigentliche Ziel die Demokratisierung ist. Insofern sehe ich die Zusammenarbeit mit Parlamenten auch als einen wichtigen Aspekt der Rechtsstaatsförderung. Und wenn man zum Beispiel es gibt viele Möglichkeiten, auch Parlamente einzubeziehen. Wenn man zu guter Gesetzgebung arbeitet in einem Justizministerium, wo hinzugelernt werden soll, wie Rechte, Gesetze geschrieben werden, die in Einklang mit Völkerrecht stehen. Oder wo diese Gesetzesfolgenabschätzung eingeführt werden soll, dann kann man sehr gut aus dem Parlament oder aus dem Bereich der Parlamentsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter Personal mit einladen und einbeziehen, die ebenfalls davon profitieren. Also ich kann das nur unterstützen. Ja, Kultursensibilität hat Grenzen und das ist ganz unterstütze ich absolut. Und ich würde auch die Punkte, die Sie nennen, Frauen, LGBTIQ, aber auch Menschen mit Behinderungen. Es geht um Minderheitenrechte von ethnischen, sprachlichen, religiösen Minderheiten und so weiter. Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Man muss aber auch da sehen, wo will man eigentlich hin. Mitunter muss man mit Akteuren zusammenarbeiten und sprechen, um mit ihnen einen Weg zu finden, einen Konsens zu finden, der auch für diese Gruppen zuträglich ist, auch wenn diese Akteure möglicherweise gar nicht diese Ziele so unterstützen. Die aber vielleicht darauf eingehen, um einen Kompromiss zu schmieden. Andererseits sehe ich, ich bleibe bei dem Beispiel Afghanistan, das Sie ja eben auch angesprochen haben, sehe ich auch, dass Fehler zu erheblichen langfristigen Folgen führen. Die frühe Unterstützung von Warlords in Afghanistan hat und der Ausschluss von einem Versöhnungsprozess und die Abwesenheit von Transitional Justice in dem Land führt dazu, dass immer wieder gleiche Akteure einen erheblichen Teil der Macht innehaben und andere, die in schwächeren Positionen sind, vulnerabler sind, sich nicht durchsetzen können. Insofern ist die Unterstützung von diesen verschiedenen Gruppen in der Rechtsstaatsförderung wichtig und möglich, indem man wirklich gezielt Frauen fördert. Zum Beispiel ist ein Projekt zur Unterstützung der Vereinigung der afghanischen Richterinnen, das durch das Auswärtige Amt gefördert wird, indem man Frauen in die Organisationen einbezieht, die Projekte durchführen. Denn das kann auch Vorbildfunktion haben. Und indem die Rechte von diesen verschiedenen Gruppen eben auch thematisiert werden.
Schönen Dank. Jetzt war noch die Frage nach der Qualifizierung und den Kompetenzen, Herr Saliba.
Ja, ganz kurz möchte ich mir auch erlauben, was zur Rolle der Parlamente und Möglichkeiten für MdBs und dem Bundestag einzugehen. Also ich glaube, einerseits, das habe ich ja sehr prominent angesprochen, Finanzrahmen ist natürlich eine Möglichkeit, für Parlamentarier Einfluss zu nehmen und Parlamentarierinnen. Da waren von mir genannt Sekundierungsmittel, zum Beispiel für das CIF, zu erhöhen, um dann auch den Anspruch, der in den Strategien, in allen drei Strategien, glaube ich, formuliert wurde, mehr internationales Engagement, mehr Platzierung von Deutschen in internationalen Institutionen und Missionen gerecht zu werden. Des Weiteren, wie gesagt, auch die entsprechenden Mittel für ressortübergreifende Evaluationen, das ist noch sehr neu. Ich weiß, dass das am Beispiel Irak jetzt zum ersten Mal, ich glaube, da hatten Sie dran gedacht, weil als Sie das erwähnt hatten, durchgeführt wird. Sowas halt weiter voranzubringen. Dafür müssen natürlich auch entsprechende Mittel bereitgestellt werden. Zweitens, politische Unterstützung kann unter Umständen für Mediation, Dialoge im Bereich Rechtsstaatsförderung, also politische Unterstützung einzelner Abgeordneter oder auch von Ausschüssen, ne, durchreisen oder Ähnliches, kann unter bestimmten Umständen sinnvoll sein. Das muss natürlich in enger Abstimmung mit den jeweiligen Ressorts dann eruiert werden, die da oder den Durchführungsorganisationen, die die Projekte selber durchführen und implementieren. Drittens dann Beratung anderer Parlamente. Das läuft jetzt halt eher so unter Demokratieförderung bisher, wenn ich recht informiert bin. Aber wie Herr Röder auch schon hat in seinem Statement eben durchblicken lassen, denke ich, dass da durchaus sehr große Überschneidungspunkte sind. Weil wenn wir Rechtsstaatlichkeitsförderung wollen, dann geht es ja auch darum, dass die Parlamente Gesetze verabschieden, die danach nicht unbedingt wieder aufgrund von juristischen Problemen von irgendwie Gerichten kassiert werden müssen oder eine Umarbeitung angemahnt werden muss. Und hier sozusagen auch in juristische Expertise und einen Austausch über juristische Expertise und juristisches Arbeiten im Parlament stärker mit in den Blick zu nehmen. In der Rechtsstaatsförderung wäre durchaus was, wo der Bundestag selber dann halt auch eine prominentere Rolle über die Ausschüsse zum Beispiel oder die Expertise im wissenschaftlichen Dienst beitragen könnte. Qualifizierung. Ich meinte primär die Qualifizierung von Expertinnen, die dann für Deutschland in internationale Missionen gehen oder internationale Organisationen gehen. Nicht die Qualifizierung innerhalb der Ministerien oder so. Ich glaube, regionalspezifisches Wissen sollte da immer eine Rolle spielen, wenn das die jeweiligen Personen oder auch die Durchführungsorganisationen, um jetzt nochmal ein anderes Fass aufzumachen, nicht haben, dann sollte man immer darauf drängen, dass regionale Partner entsprechend mit ins Boot geholt werden oder Partner, die dieses regionalspezifische Wissen haben. Und Kohärenzkompetenz hatten Sie das, glaube ich, genannt. Das fand ich ganz schön. Also das ist nochmal hier mein Plea für mehr Abstimmung zwischen und innerhalb der Ressorts, der ja mit diesen Strategien sozusagen angelaufen ist. Aber ich glaube, da gibt es durchaus noch Potenzial. Und wichtig ist dabei immer beide Ebenen, glaube ich, mitzudenken. Einerseits die Themenebene, wie das jetzt in den AGs passiert, und andererseits aber halt auch die Länderebene. Und ich glaube, da kann man noch mal ein bisschen nachjustieren und Mechanismen entwickeln für mehr Ressortabstimmung.
Ja, schönen Dank. Ich mache das ja normalerweise nicht, dass ich Antworten kommentiere aus der Vorsitzenderrolle heraus, aber ich glaube, dass bei der Kohärenz auch noch viel mehr Kompetenzen ja notwendig sind, aber auch politischer Wille. Das ist, glaube ich, bei der Kohärenz auch ein ganz entscheidender Faktor. So, AfD- und FDP-Vertreterinnen sind heute nicht hier, deswegen jetzt Katrin Vogler.
Ja, vielen Dank für die sehr interessanten Einblicke und Perspektiven. Da der Kollege Grübel vorhin seinen Beitrag so schön mit einem wertvollen historischen Zitat eingeleitet hat, möchte ich es ihm gerne gleich tun. Mein Zitat des Tages ist an der Stelle: Papier ist geduldig. Wir haben jetzt sehr viel über die Rechtsetzung gesprochen. Mich würde aber noch ein bisschen mehr interessieren, und vielleicht kann Herr Saliba oder Herr Röder mir da ein bisschen weiterhelfen. Mich würde noch viel mehr interessieren, wie man denn Rechtsstaatförderung dahingehend betreiben kann, dass das, was Recht ist, was kodifiziertes Recht ist, dann eben auch für den Ärmsten und Ungebildetsten der Bürgerinnen und Bürger dieses Staates zugänglich gemacht werden kann. Weil da sehe ich das ganz große Problem. Also ich war zum Beispiel in Kenia im Februar letzten Jahres, und wir waren ja zusammen in Kenia. Im Dezember war das. Wir waren im Dezember. Ah ja, dieses Jahr. Also letzte Reise, die man noch machen konnte, genau. Wir waren also dieses Jahr in Kenia, und wir haben halt immer wieder von unseren Gesprächspartnern gehört, dass Kenia aus ihrer Perspektive die beste Verfassung der Welt hat. Das Problem ist nur, dass es nicht umgesetzt wird. Ich war vor der Zeit in Äthiopien, habe die äthiopische Verfassung da stolz überreicht bekommen von Parlamentsabgeordneten. Ich habe mir die durchgelesen und habe gedacht, Mensch, das ist eine richtig tolle, richtig klasse Verfassung, die auch nicht nur Bürger- und Menschenrechte oder politische und Freiheiten, Menschenrechte, sondern auch soziale Menschenrechte berücksichtigt, und alles irgendwie ist gut gemacht. So, die Frage ist, wo kann man sozusagen dafür sorgen, dass eben auch Bürgerinnen und Bürger der Länder, in denen dann beraten wird, was die Rechtsetzung angeht, auch unterstützt werden bei der Rechtsprechung nicht zu kurz zu kommen. Welche Instrumente gibt es da, die ausgebaut werden sollen? Und dann habe ich noch so eine Frage, weil das ist mir wirklich aufgefallen. Wo ist eigentlich unsere eigene Beschäftigung mit unserer Rolle als Kolonialnation, wenn wir jetzt in alle Welt gehen und den Leuten beraten, wie man gute Verfassungen und gutes Wahlrecht schreibt? Also wo ist da auch die Demut, finde ich, die uns im anstehen würde an dieser Stelle, und die dekoloniale Perspektive einfach nochmal auch auf die Frage der Rechtsstaatsförderung zu setzen? An vielen Stellen haben wir es ja auch mit kolonialem, fortbestehendem kolonialem Unrecht in den dortigen Rechtssystemen zu tun. Ja.
An wen richtet sich denn die letzte Frage?
Die letzte Frage richtet sich vielleicht an Herrn Röder? Röder, okay.
Ja, bitte. Also von der Reihenfolge her, Herr Saliba, jetzt fangen Sie dann mal an.
Okay, das mache ich gerne. Zum letzten Aspekt weiß ich, dass Herr Röder da auf jeden Fall besser qualifiziert ist, mehr dazu zu sagen. Aber ich würde sagen, wenn man sich anschaut, welche Organisationen im Rahmen Rechtsstaatsförderung gefördert werden als Durchführungsorganisation, dann sieht man halt schon, dass es noch ein sehr großer Fokus auf deutschen Organisationen und europäischen Organisationen ist. Und ich glaube, hier ist es durchaus angebracht, die Perspektive zu weiten und auch in der Förderungspraxis, und das gilt für alle Ressorts, die in dem Bereich aktiv sind, mehr die Zivilgesellschaft vor Ort und mehr Organisationen vor Ort, auch ohne unbedingte Notwendigkeit deutscher Mittler, die als Zwischenakteure fungieren, mit in den Blick zu nehmen. Zugang zu Recht. Ich habe das auch recht prominent in meinem Eingangsstatement gesagt. Ich glaube, das ist die größte Baustelle, die wir haben, nicht zuletzt, aber auch aufgrund der Pandemiesituation. Und dass es da einer Schwerpunktsetzung bedarf, die vielleicht sogar noch über das hinausgeht, was in der Strategie, obwohl sie da schon als Schwerpunkt genannt wird, formuliert wurde, weil die Strategie wurde ja nun auch vor dieser Pandemiesituation formuliert. Und ich glaube, dass dahingehend lokale Menschenrechtsorganisationen, die sich halt für Zugang zu Recht und Rechtsstaatlichkeit einsetzen, mehr in den Blick genommen werden sollten in den Ländern, in denen man arbeitet, dass Anwältinnenorganisationen mehr in den Blick genommen werden, obwohl das bereits geschieht. Ich möchte nicht sagen, dass das gar nicht geschieht, aber mehr in den Blick genommen werden sollten. Und zu guter Letzt gibt es ja auch einzelne Menschenrechtsanwälte, die im Endeffekt oder Anwältinnen, die im Endeffekt vor Ort den Rechtsanspruch von sozial benachteiligten Gruppen und Minderheiten versuchen durchzusetzen und halt nicht nur die Gerichte und die Institutionen in die Lage zu versetzen, mit Klagen umzugehen und diese zu verhandeln, sondern halt auch dort zu investieren, dass die Organisationen und die Anwälte und Anwältinnen, die diesen Gruppen helfen, überhaupt erst Zugang zu Recht zu bekommen und in die Gerichte zu kommen, also diese dort repräsentieren, dass man diese mehr in den Vordergrund der Förderung setzt.
Herr Dr. Röder.
Vielen Dank. Zum ersten Punkt möchte ich nicht so viel ergänzen, nur ein paar Hinweise. Die Durchsetzung des Rechts kann über verschiedene Wege verlaufen, aber man muss eben dann auch entsprechende Programme auf den Weg setzen, gemeinsam mit den Ländern. Das fängt von Bildung an. Man kann bereits in der Schulbildung anfangen und Kinder über ihre Kinder und Frauen Menschenrechte aufklären, über wichtige Institutionen, die eine Rolle spielen in ihrem Leben, staatliche Institutionen. Es geht über die Möglichkeit, Anwältinnen und Anwälte zu stärken, zu fördern, wie Medica Mondialis in verschiedenen Ländern macht, die insbesondere Frauen unterstützen. Das ist ein Ansatz, der in zwei Richtungen besonders wirksam mir erscheint, aber ich kann da nicht auf bestimmte Forschungsergebnisse verweisen. Das eine ist, dass man das spezialisiert machen kann, wie in Afghanistan, Medica Afghanistan, um einer Gruppe hier Frauen Zugang zur Justiz zu verschaffen. Das zweite ist, dass Anwälte und Anwälte auch ein Hebel sein können, um die Justiz in Bewegung zu bringen. Wenn Sie wissen, dass es bestimmte Rechte gegenüber der Verwaltung gibt, die eingeführt worden sind, dann werden Sie auch nach und nach die Fälle vor Gericht bringen und dann entsteht Druck auf die Justiz oder auf die Verwaltung. Also das halte ich für ein durchaus ein Instrument, das man sich näher angucken kann, aber das erfolgversprechend ist. Und nichtstaatliche Mechanismen zur Beilegung von Konflikten. Da gibt es viele, die auch Probleme mit sich bringen, gerade wenn Frauen nicht beteiligt sind unter den Institutionen, die dann Streitigkeiten beilegen. Ich habe die afghanischen Shuras und Jurgas genannt. Im afghanischen Kontinent gibt es viele Länder, in denen es Chief-Systeme gibt, die auch sehr patriarchalisch von Männern dominiert sind. Aber dennoch kann das ein Mechanismus sein, der in kleineren, unbedeutenderen Streitigkeiten, wenn es um Nachbarschaftskonflikte, um einen Verkauf von irgendeinem Gegenstand, der nicht übereignet, übergeben wurde und Ähnliches geht, in solchen Fällen können Sie Gerichte entlassen und auch durchaus helfen, das Konfliktniveau in einem Land zu verringern. Ein ganz anderer Ansatz, digitale Technologien. In vielen Ländern, in denen ich gereist bin und gearbeitet habe, war ich überrascht, wie gut auch der Internetzugang war in großen Landesteilen. Man kann also durchaus und man sollte durchaus weiter darüber nachdenken, wie man auch darüber versucht, Menschen Zugang zur Justiz und auch meinetwegen zur Verwaltungsleistung zu ermöglichen. Das ist aber etwas, was vorsichtig entwickelt werden muss, weil hier auch Datenschutz natürlich eine Rolle spielt und sensibel betrachtet werden muss. So viel ein bisschen hierzu. Das ist ja auch ein Bereich, den Sie ansprechen, Justice for All, der stärker in den Entwicklungsbereich hineingehört. Ich bin etwas mehr im Bereich fragile Staatlichkeit Experte, aber ich halte es für sehr wichtig, den Aspekt. Zur Kolonialgeschichte. Das ist ein Thema, das ich ebenfalls für sehr bedeutend halte. Die Kolonialgeschichte ist ja sehr unterschiedlich verlaufen in verschiedenen Teilen der Welt. Und ich gehe auf zwei sehr problematische Fälle ein, nämlich das heutige Kamerun, das heutige Namibia. In beiden Ländern wurden duale Rechtsordnungen eingeführt. In beiden Ländern gab es eine extreme Brutalität der Durchsetzung des Rechts. Wir haben ja auch Vorläufer von Rechtstransfer. Da wurde also Rechtsstrukturen, Formen von Gerichtsbarkeit, Formen von Verwaltung in die Länder transferiert. Keine Tradition, in die man die heutige Rechtsstaatsförderung stellen will, aber derer man sich bewusst sein muss. Das bedeutet auch, dass wir davon ausgehen sollten und uns damit beschäftigen sollten, was dort noch an Bewusstsein, Verständnis und Wissen vorhanden ist. In Kamerun gibt es sicherlich Menschen, die noch wissen, dass es mal die Douala-Petition gab, die gesendet wurden von dem Volk der Douala durch ihren damals deutschsprachigen König, der hatte 5 Jahre in Süddeutschland gelebt, an den Deutschen Reichstag, an die Reichsregierung. Ich glaube, 1908, 1912 oder so war das. Zweimal mindestens gab es auch diese Petitionen und auch Delegationen, die nach Berlin kamen. Im Ergebnis wurde dieser Führer der Douala in einem Justizverfahren durch die Kolonialmacht zum Tode verurteilt und hingerichtet. Eine Situation, die man, die mitunter, ich kann mich, habe da kein Expertenwissen, aber es wird zum Teil als Justizmord beschrieben und das scheint mir nicht ganz weit hergegriffen. Ich greife hier auf angelesenes Wissen anderer Wissenschaftler zu. Ich bin hier kein Experte. Aber ich glaube, wir müssen uns dessen klar sein, dass mitunter in diesen Ländern, von denen wir sprechen, Beispiele Namibia und Kamerun, noch eine hohe Sensibilität vorhanden ist. Und dies betrifft auch, und das wenigstens möchte ich erwähnen, den Umgang mit Nama und Herero in Namibia. Das ist etwas, was man vielleicht nicht ganz trennen kann, wenn man zugleich dort darüber spricht, wie Rechtsstaatlichkeit auch in diesem Land funktionieren könnte. Also so viel zu diesem Aspekt.
Ja, schönen Dank. Dann schließe ich mich mit meinen Fragen an. Es gibt eine Menge interessante, also ich finde es bisher wirklich sehr interessant, diesen Austausch. Aspekte sehr wichtig, Herr Saliba, die Verzahnung der Fördermittel und Maßnahmen von Auswärtigem Amt, BMZ, BMVJ, das ist ja etwas, was wir auch immer wieder, und das haben Sie in den Antworten ja auch gesagt, das geht, liebe Kollegin Dr. de Ridder, nicht nur um mehr Geld, es geht auch darum, wer denn, mit welchen Maßnahmen denn das Geld, was wir haben, finanziert werden und wie wir die Kohärenz auch über Finanzen herstellen können, indem wir beispielsweise gemeinsam zu bewirtschaftende Mitteltöpfe haben. Ja, es gibt in Namibia, das ist nun ein Land, was ich aufgrund meiner Biografie recht gut kenne, ein ganz interessantes Gesetz, das Traditional Authority Act, also das Gesetz, das die traditionellen Authorities, weiß jetzt gerade, Obrigkeiten regelt. In diesem Zuge gibt es sozusagen so ein abgestuftes Verfahren, dass man dort versucht hat, das traditionelle Recht sozusagen in das formelle Rechtssystem zu überführen und anzuerkennen. Ganz interessanter Versuch, das zu machen. Das führt mich eigentlich auch zur Frage. Ich könnte es mir sehr schwierig vorstellen. Vielleicht können Sie, Herr Dr. Röder, noch mal darauf eingehen. Berührt auch, glaube ich, so ein bisschen das, was die Kollegin Vogler ansprechen wollte, dass wir möglicherweise auch Zielkonflikte haben, wenn es um Clans in Somalia geht oder auch die Paramount Chiefs, die wir in Afrika ja sehr vielfach haben, möglicherweise in einer Rechtsausübung, nenne ich das jetzt mal, keine Menschenrechtsstandards, wenn ich an Beschneidungen beispielsweise von Mädchen und Frauen denke, wo wir dann mit unserem, Menschenrechtsempfinden sagen, da besteht ein Zielkonflikt. Wie können wir sozusagen von unserer Seite aus, wo wir Rechtsstaatsförderung betreiben wollen, unterstützen wollen, damit umgehen? Da hätte ich ganz gerne einen Hinweis. Sind die 2 Minuten schon rum? Vielleicht nur ganz kurz das Beispiel, was Frau Vogler auch angesprochen hat. In Kenia gibt es eine Organisation, die ich kennengelernt habe, die heißt Haki Yetu, Kiswahili für unsere Rechte. Da geht es wirklich um diesen Aspekt zu sagen, wir haben eine gute Verfassung, aber es nutzt nichts, wenn ihr eure Rechte nicht einfordert. Und da geht es wieder in Richtung Zivilgesellschaft. Vielen Dank. Jetzt bin ich nur an den Dr. Röder eine Frage losgeworden in 2 Minuten. Herr von Weil wollte eigentlich auch noch was sagen. Aber gut, Herr Dr. Röder.
Vielen Dank. Die Brücke zu schlagen zwischen traditionellen Formen der Streitbeilegung, nicht staatlichen, könnte man sagen, und staatlichen ist schwierig. Und hier haben wir auch mit der kolonialen Vergangenheit zu tun, denn oft wurden ja die staatlichen während der Kolonialzeit eingeführt in diesen Ländern, diesen Regionen. Also wenn wir Bolivien anschauen, da gab es vor einigen Jahren einen Verfassungsprozess, in dem die indigene Gerichtsbarkeit quasi gleichgestellt wurde mit der staatlichen. Auch mit dem Argument, diese staatliche ist ja eine, die durch die Kolonisatoren mal eingeführt wurde. Die indigene ist unsere immer gewesen, immer geblieben. Wir nutzen einen Teil der Bevölkerung, nutzt sie weiter. Warum sollte die eine nur formal Geltung haben, legitimiert sein, die andere nicht? Darüber gibt es das sogenannte plurinationale Verfassungsgericht, das dann, wenn Konflikte auftreten, diese lösen muss, was sehr schwierig ist. Also es gibt da verschiedene Modelle. Wir haben hier ein Beispiel in Bolivien, auch in Südafrika, wo die Verfassung diese die bestimmte Regelung trifft. Und in Südafrika gibt es gerade auch Verfassungsgerichtsbarkeit und Rechtsprechung zu der Frage der Traditional Authorities. Das wäre also ein Punkt, dass man zum Beispiel eine Anbindung an höchste Ebenen zumindest der Justiz sicherstellt, die dann, wenn es auch gerade um Grund- und Menschenrechte geht, sicherstellen können, dass diese gewahrt werden. Das Zweite ist die Entwicklung von hybriden Institutionen. Das gibt es in verschiedenen Staaten. Ich nehme das Beispiel Kirgisistan. Das ist sowieso ein sehr, sehr bemerkenswertes Beispiel. Dort gibt es die sogenannten Aksakal-Gerichte. Aksakal heißt weißbärtiger Mann, so wie in Afghanistan Rish Safed. Das ist ein Begriff für einen alten Mann, der traditionell Konflikte beilegt. Angeblich, die gab es in Kirgisistan nachgewiesenermaßen zumindest nicht. Aber nach dem Ende der Sowjetzeit gab es die Frage, ob man nicht so etwas wie eine Gerichtsbarkeit für ganz einfache Streitigkeiten auf dem Land, aber auch in Städten zwischen Nachbarn und so weiter erschaffen könnte. Und die wurde quasi erfunden, eine neotraditionelle Institution. Und am Anfang waren das eher auf dem Land Männer, die sich zusammensetzten und Konflikte lösten. Und dann hat sich was Neues entwickelt. In den Städten sind es vorrangig Frauen, und zwar Frauen aus dem russischen Teil der Bevölkerung, die es ebenfalls machen. Und so hat sich diese Institution Aksakal auch mit einem rechtlichen Rahmen dafür immer weiterentwickelt, wird aber zugleich auch von der Justiz begleitet. Das heißt, die schauen da ein Stück weit drauf, dass die wirklich nur kleine Fälle lösen, Streitigkeiten zwischen Nachbarn und so weiter. Und das ist ein Beispiel, dass es eben auch funktionieren kann. Man findet weltweit sehr viele Beispiele, die nicht immer gut funktionieren. Aber ich glaube, da ist auch Wissenschaft wichtig, zu schauen, was für Modelle funktionieren. Die Zielkonflikte, die sind ganz eindeutig da, gerade wenn es um Menschenrechte geht, um die Einbeziehung von Frauen, auch um die Rechte von Kindern. Das kann man nicht sozusagen vom Tisch reden, und die muss man immer im Auge behalten. Und da gibt es auch Punkte sicherlich, wo man sagen muss, okay, wir sind hier nicht bereit, weiter zusammenzuarbeiten, weil die Bereitschaft, etwas zu entwickeln, was vereinbar ist mit diesen unseren Grundwerten, die Bereitschaft ist nicht vorhanden. Oft kann man aber auch auf das Recht des jeweiligen Landes hinweisen. Viele Länder haben eben Menschenrechtskataloge ratifiziert und sind damit daran gebunden und müssen Gesetzgebung entwickeln, die einerseits der Bevölkerung Zugang zu Streitbeilegung ermöglicht, andererseits aber auch die Rechte von jedem und jeder Einzelnen wahrt. Ich kenne nicht viele Beispiele in sehr fragilen Ländern, in denen das gelungen ist. Aber es ist ein Weg, den man gehen muss, wo man suchen muss, wo man auch vorsichtig suchen muss. Man darf nicht Fehler machen hier, denn die können sich sehr schädlich auf Menschen auswirken. Aber es geht keinen Weg daran. Man muss suchen nach diesen Lösungen. Und ich glaube, die vergleichende Wissenschaft, die aus verschiedenen Disziplinen, Ethnologie, Rechtswissenschaft, Politikwissenschaften, Regionalstudien auf diese Situation schaut, die Leute aus verschiedenen Ländern einbezieht, die ist in der Lage, da Ideen beizutragen.
Ja, vielen Dank. Dann sind wir auch so gut wie am Ende unserer Zeit. Vielen Dank für die Gelegenheit des Austausches mit Ihnen. Ich würde Herrn von Weyer, da die Fragen sich fast ausschließlich an die Herrn Dr. Röder und Saliba gerichtet haben, noch eine Abschlussfrage richten, ob Sie noch irgendetwas ergänzen wollen aus den Antworten.
Ja.
läuft die Zeit. Vielleicht erlauben Sie mir zwei, drei Punkte, um es so ein bisschen abzubinden, wobei es natürlich nicht abbindbar ist. Das eine war dieser Punkt mit den Missionen. Was für uns wichtig ist, neben unserem eigenen Personal, ist, dass wir auch VN-Strukturen stärken, um noch stärker auch in Missions- und Nicht-Missionskontexten zu wirken. Es gibt so stehende Kapazitäten in Brindisi, die dann ad hoc unterstützend eingreifen können, polizeiliche, aber auch eben rechtsstaatsfördernde Elemente. Ein Punkt, den ich noch nachsteuern wollte, Herr Abgeordneter, das betrifft ein sehr weites Feld, gerade im Konflikt, Nachkonfliktsituationen. Wir hatten den Strafgerichtshof so am Rande gestreift, in Irak, auch in Syrien, diese Frage von Beweissicherung. Also wie weit, und wir unterstützen das ganz konkret, eben Beweissicherungssysteme, solange eben keine strafrechtliche Aufarbeitung eben auch aufgrund von Blockierung möglich ist, dass zumindest die Beweise gesichert werden. Ein weiterer Punkt noch, das klang hier und da an, die Abstimmung zwischen den Ressorts. Das ist natürlich immer etwas, wo man noch mehr, noch besser arbeiten kann. Neben dieser genannten AG gibt es ja auch gerade zwischen dem BMZ und dem AA diese gemeinsame Analyse, abgestimmte Planungen, wo wir eben für ein ganzes, und zwar eben neben dem, Sie sprachen die Taskforces an, also neben den Taskforce-Ländern, Regionen, eben auch für die weiteren Länder noch mehr, noch bessere Abstimmung erreichen können. Vielleicht teilweise auch gerade in diesem Aspekt des gemeinsamen Plans oder des Übergebens oder gemeinsamen Gestaltens von Projekten eben mit der spezifischen Aufgabenstruktur der jeweiligen Ressorts. Da ist sicherlich klar noch Platz für mehr. Es ist letztendlich, das gebe ich ganz offen zu, es ist letztendlich auch eine Frage von Kapazitäten, von Zeit, von Kräften, die wir haben und die man eben da einbringen kann oder eben auch woanders einbringen muss. Da müssen wir dann Schwerpunkte setzen. Aber es ist ein klares Ziel und das wird auch weiter vorangetrieben, eben diese starke Einbindung einerseits zwischen oder Abstimmung zwischen den Ressorts und eben diese Einbindung, diese ganz konkrete Einbindung auch in das Tagesgeschäft der Projekte eben der Wissenschaft, um sie eben noch besser zu machen. Deswegen diese inkorporierten Wissenschafts-Hub eben mit, in diesem Fall mit der Freien Universität hier zur Rechtsstaatsförderung. Vielen Dank.
Ja, schönen Dank. Dann sind wir am Ende der Sitzung angekommen. Ich bedanke mich für das Interesse der Zuschauerinnen und Zuschauer der Mediathek, so sie sich das denn angeguckt haben. Wichtiges Thema, was viele Felder berührt. Und insofern herzlichen Dank fürs Kommen und auch an die Kolleginnen und Kollegen und anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Vielen Dank für die Vorbereitung der Sitzung. Und ich wünsche allen einen schönen Abend und beende die Sitzung.